Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und Euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen und bei mir zu Gast heute ist Juliane Kremberg von der Frauenhauskoordinierung. Liebe Juliane, danke, dass du da bist und du darfst uns auch direkt mal erklären, wie du überhaupt in den Bereich Kinderschutz in Frauenhäusern geraten bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses Podcasts sein kann, den ich auch schon lange als Hörerin verfolge. Wie bin ich in den Bereich gekommen? Ich komme ursprünglich aus der Kinder- und Jugendhilfe und habe dort immer viel auch Mädchenarbeit gemacht und Projekte mit, von, für Kindern und Jugendlichen. Und habe mich dann natürlich auch mit dem Thema Feminismus immer mal wieder mit jungen Menschen auseinandergesetzt und politische Bildungsarbeit mit denen gemacht und Selbstorganisation von Kinder- und Jugendinteressensvertretung, Kinderrechte und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass die Frauenhauskoordinierung ganz neu eine Stelle ausgeschrieben hat für den Bereich Kinder in Frauenhäusern. Und dann dachte ich, ach, das ist ja hervorragend. Das sind meine zwei Lieblingsinteressen, Kinder- und Jugendpolitik mitgestalten und Feminismus. Besser kann es nicht laufen. Und dann bin ich zur Frauenhauskoordinierung als Referentin für Kinder in Frauenhäusern gekommen. Und ja, ich bin insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz und habe mich dann mehr oder weniger natürlich auch durch die Stelle und die ganze Auseinandersetzung mit Gewalt im Kontext von Partnerschaften, geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen und Mütter und das Miterleben der Kinder halt im Kinderschutz auf dem Bereich häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt und die Auswirkungen auf die Kinder spezialisiert.
Wir wissen das, ungefähr 3/4 der Frauen, die in Frauenhäusern landen, haben Kinder und nehmen die mit. Und ich meine, jemand, der in unserer Bubble unterwegs ist, der weiß, Frauenhausplätze sind rar. Die müssen teilweise kämpfen, vor allem die autonomen Frauenhäuser müssen permanent kämpfen um ihre Finanzierung. Was absurd ist, weil die Zahlen nicht rückläufig sind. Partnerschaftsgewalt, meist ausgehend durch Männer, meist verübt an Frauen, Kinder auf jeden Fall mit betroffen, weil auch das Miterleben von Gewalt auch Gewalt gegen das Kind ist, auch wenn das noch nicht überall angekommen ist. So. Obwohl da die Fakten und Zahlen klar auf dem Tisch liegen, ist da dieser permanente Struggle. Und trotzdem herrscht in der Gesellschaft, also außerhalb unserer Bubble, ja oft das Bild, ja, sie kann ja einfach gehen und dann deswegen gibt's ja Frauenhäuser und dann soll die da einfach ins Frauenhaus. Und so easy ist das gar nicht. Wie ist das denn, wenn eine Frau gewaltbetroffen ist und ihre Kinder packt? Was macht sie? Wo geht sie hin? Und was macht sie, wenn ein Frauenhaus voll ist?
Ja, du sprichst es schon an. Also in den Frauenhäusern, wir haben so ungefähr bundesweit 400 Frauenhäuser. Das klingt erstmal viel, aber die meisten haben tatsächlich nur so zwischen 10 und 20 Plätzen. Und wir sind weit davon entfernt, die Anforderungen der Istanbul-Konvention zu erfüllen, was die Platzkapazitäten, die bundesweit verfügbar sein müssten, zu erfüllen. Es fehlen ungefähr 12.000 Frauenhausplätze in Deutschland nach den Richtlinien der Istanbul-Konvention. Das heißt, es ist im Prinzip eine Glückslotterie für die Frau, je nachdem, wo sie lebt, ob sie Zugang zu Hilfe und Unterstützung findet, ob sie einen Frauenhausplatz findet. Und dann gibt's natürlich noch mal die besonders vulnerablen Gruppen, wie wir sie immer nennen, also Frauen, wo die Zugangshürden noch mal besonders erschwert sind, also Frauen mit vielen Kindern, schwangere Frauen, Frauen, die natürlich überwiegend auch ökonomisch abhängig sind, Frauen, die im Asylverfahren sind, die vom asylrechtlichen Status her abhängig sind von ihren Ehemännern. Also für all diese Frauen ist der Zugang besonders schwer ins Hilfesystem und die haben es eben besonders schwer, auch Plätze zu finden. Genau, und dann kann es eben passieren, und das ist nicht selten der Fall, dass eine Frau sich entschließt, diesen schwierigen Schritt zu gehen, der ja überhaupt nicht einfach ist, weil du hast es schon angesprochen, die Frauen sind im Prinzip gesellschaftlich gesehen mit zwei sehr widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert. Denn die einen sagen, ja, warum geht sie denn nicht? Warum trennt sie sich denn nicht? Sie muss doch ihre Kinder schützen. Das kann doch nicht sein, dass sie bei diesem Typen bleibt. Und die anderen sagen, ja, wie kann es denn sein, dass sie jetzt einfach geht und die Kinder mitnimmt und sie ihrem Vater entzogen werden und sie muss doch jetzt mal vernünftig die Kinder schützen. Das heißt, wir haben da zwei völlig konträre Positionen, also oder Erwartungen an Frauen und Mütter in diesem Zusammenhang, die natürlich erstmal unvereinbar sind. Und das ist abgesehen davon eine ganz schwierige und Dilemmasituation auch ist, zu gehen, sich aus dieser Art von Abhängigkeit, oft ja auch ökonomischer Abhängigkeit und so weiter zu befreien. Das kommt ja dann noch oben hin dazu. So, und gut ausgestattete, gut vernetzte, gut situierte Frauen haben natürlich die Möglichkeit, die haben ein Hilfe- und Fürsorgesystem um sich herum im Idealfall, haben die Freundinnen oder können sich auch leisten, mal für ein paar Wochen ins Hotel zu ziehen, bis die Situation geklärt ist. Für den überwiegenden Teil der Frauen ist es aber natürlich nicht möglich. Und dann ist erstmal die Frage auch, wissen überhaupt alle Frauen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass sie diesen Anspruch haben? Und der Anspruch wiederum ist bisher kein Rechtsanspruch. Das heißt, wenn kein Platz da ist, dann ist kein Platz da. Und dann hat die Frau gar keine andere Möglichkeit, als in der gewaltgeprägten Beziehung zu verbleiben. Genau, und dann kommt es eben auch zu ganz schlimmen Vorfällen natürlich in dem Zusammenhang. Also wir hatten vor 1-2 Jahren hier in Berlin zum Beispiel den Fall, eine Mutter mit 6 Kindern. Besonders schwierige Situation, weil die Plätze sind eben begrenzt. Und gerade für Frauen mit vielen Kindern, Frauenhäuser, muss man sich so vorstellen, viele sind alte Gebäude, da gibt's wenig Platz, da leben Frauen und Kinder so WG-mäßig zusammen, haben Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsbadezimmer, haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Im Idealfall gibt's Kinderspielbereiche, aber auch das ist nicht überall in den Frauenhäusern der Fall, einfach weil die Räumlichkeiten viel zu knapp sind. Und genau, diese Frau zum Beispiel hat in 3 Frauenhäusern versucht, Schutz zu finden, musste überall abgelehnt werden, weil zu dem Zeitpunkt kein Platz für sie und ihre 6 Kinder waren. Und die Konsequenz war, dass sie auf offener Straße von ihrem Ehemann getötet wurde und diese 6 Kinder jetzt ohne Mutter groß werden. Und das ist natürlich
das
Worst-Case-Szenario, aber das benutze ich schon auch immer wieder, wenn ich mit Politikerinnen und so weiter, Akteurinnen in dem Feld rede, um deutlich zu machen, es ist eben nicht nur, ja, es ist kein Platz und da können wir, also muss sie halt zusehen, wo sie bleibt sozusagen, sondern es ist einfach eine massive Gefährdung von Frauen und von Kindern, die da stattfindet, weil dieses Hilfesystem nicht vernünftig ausgestattet ist.
Und das ist einfach der Wahnsinn, weil das ist ja dann staatliches Versagen. Der Staat ist schuld am Tod dieser Frau, das muss man so ganz klar sagen. Und die Istanbul-Konvention, ich meine, neulich hat zwar ein Jurastudent auf Social Media wieder versucht, mir zu erklären, dass die Istanbul-Konvention und Völkerrecht allgemein ja gar nicht so bindend ist für Deutschland, wo ich mir auch dachte, okay, welches Semester bist du? ja, Deutschland hat die Istanbul-Konvention ratifiziert, hat dafür zu sorgen, dass die umgesetzt wird in allen Punkten. Und diese Plätze, die dafür sorgen, dass Frauen und Kinder vor Gewalt geschützt werden, das ist einer dieser Punkte. Und die Politik weiß Bescheid seit Jahren. Und es tut sich fast nichts. Also es ist ja ein unfassbar mühsamer Kampf. Und man muss sich dann immer seine Bubble in der Politik eigentlich fast schaffen mit einzelnen PolitikerInnen, die sagen, okay, ich schreibe mir dieses Thema jetzt irgendwie auf die Fahnen. Aber es sind immer viel zu wenige. Und es geht immer kein Ruck so mal durch, dass man sagt, okay, wir packen das jetzt wirklich an. Und das ist auch so frustrierend, dass es auch immer, ich habe das Gefühl, das wird auch immer mit diesem Rassismus, der ja leider in unserer aktuellen Bundesregierung auch sehr en vogue ist wieder, auch immer, ne, also das merkt man auch auf Kommentaren auf Social Media. Du hast es vorhin erwähnt, gerade die Frauen, die eben nicht gut eingebunden sind, die nicht so ein Netzwerk haben, die finanziell abhängig sind, das sind eben oft die marginalisierten Gruppen. Das sind oft die in Anführungsstrichen Ausländerinnen. So, dann schaut man in die Frauenhäuser, sieht, dort sind hauptsächlich Ausländerinnen und sagt dann, naja, die Ausländermänner sind wieder jetzt schuld, weil die schlagen. Nee, die besser situierten in Deutschland aufgewachsenen Frauen können mal bei einer Freundin unterkommen, die haben ein Netzwerk. Und auch das verzerrt dann schon wieder dieses Bild, ne? Und jeder einzelne Mythos macht mich wahnsinnig, weil ich mir denke, wir reden da immer im Kreis und es tut sich nichts. Was ist denn deine Prognose? Haben wir irgendwann genug Frauenhausplätze und Kinderplätze?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, weil wir als Frauenhauskoordinierung, wir sind ja quasi eine Organisation, ein Fachverband, der die Interessen vertritt von 280 Frauenhäusern und 285 Fachberatungsstellen bundesweit, die in den Wohlfahrtsverbänden organisiert sind und dort die Frauengewaltschutzarbeit machen und arbeiten halt auf der Bundesebene explizit und aktiv und seit vielen, vielen Jahren schon immer daran, eben in der Politik, in den entsprechenden Ministerien dafür zu sensibilisieren. Genau, wir sind da sehr eng im Gespräch mit der Politik und natürlich auch stark vernetzt im Bündnis Istanbul-Konvention, was ja auch zum Ziel hat, dass die Istanbul-Konvention nicht einfach nur ratifiziert ist, sondern tatsächlich auch umgesetzt wird in all ihren Punkten. Jetzt in den vergangenen Jahren kann man sagen, haben wir doch einen ganz großen Schritt politisch gesehen nach vorne gemacht, dadurch, dass es jetzt seit letztem Jahr, das Gewalthilfegesetz gibt. Also tatsächlich noch in der letzten Regierung auf den letzten paar Metern von der damaligen Familienministerin Lisa Paus auf die Wege gebracht. Und kurz vorm Zusammenbruch der Koalition haben sie es tatsächlich hingekriegt, dieses Gesetz, das Gewalthilfegesetz, zu verabschieden. Und das ist im Prinzip die erste bundesgesetzliche Grundlage für einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei häuslicher Gewalt. Gewalt für Frauen. Und es gibt dann eben einen individuellen Rechtsanspruch. Dieses Gesetz und dieser individuelle Rechtsanspruch tritt aber erst 2032 in Kraft, weil sozusagen den Ländern und Kommunen Zeit gegeben werden sollte, den Ausbau zu planen, vorzubereiten, Bedarfserhebungen zu machen, ihr Hilfesystem zu analysieren, Schutzlücken zu identifizieren und dann ihre Aktionspläne, ihre Landesprogramme zur Umsetzung der Istanbul-Konvention entsprechend anzupassen und so weiter und so weiter. Das heißt, erstmal ist es ein riesiger Meilenstein, muss man sagen. Für dieses Gesetz haben Frauen und Mitarbeiterinnen im Frauengewaltschutz und engagierte Aktivistinnen 20, 30 Jahre gekämpft. Allerdings ist im Moment sehr, sehr unklar, ob tatsächlich das Gesetz und die Umsetzung davon wirklich gelingen wird im Sinne einer tatsächlichen Verbesserung der Situation und einer verbesserten Ausstattung des Hilfesystems. Immerhin hat der Bund gesagt, wir beteiligen uns an den Kosten des Ausbaus. Das wiederum führt aber aktuell dazu, dass wir mitbekommen, dass in den Bundesländern und vor allen Dingen in den Kommunen gesagt wird, ach wunderbar, der Bund kommt und gibt Geld, ach dann steigen wir aus der Finanzierung der Frauenhäuser aus. Und so war es natürlich nicht gedacht, weil ein Ausbau kann man nur finanzieren, wenn man tatsächlich mehr Geld als zuvor zur Verfügung hat, und zwar wesentlich mehr Geld. Und wir reden da ja auch von Immobilien, von Sanierung von Immobilien, also von sehr teuren Vorhaben, von Bauvorhaben, ne? Und im Falle von Frauenhäusern, gerade wenn die anonym sind oder auch wenn sie offene sind, je nachdem ist eigentlich egal, brauchst immer sehr hohe und auch gut abgestimmte Sicherheitskonzepte. Das heißt, das sind dann auch nochmal bauliche Maßnahmen, die extrem teuer sind, vergleichsweise, aber dann natürlich einen entsprechend hohen und sicheren und guten Schutz für Frauen und Kinder halt gewährleisten können. Und da wird es jetzt sehr spannend sein und sehr wichtig sein, in den nächsten Jahren in den Bundesländern, in den Kommunen gut vor Ort weiter zu lobbyieren. Und das ist im Prinzip das, was auch, glaube ich, sehr belastend und sehr anstrengend ist für die Szene, für den Frauengewaltschutzkontext, dass es im Prinzip nicht aufhört, dass wir in dieser Bittstellerin-Position sind, so bitte, bitte gibt uns das Geld, bitte, bitte versucht es irgendwie auszutreiben, ne? Wir haben diesen ganzen Diskurs von Knappheit und der Sozialstaat ist zu teuer und wir können uns dieses und jenes nicht mehr leisten und dann wird immer das eine gegen das andere ausgespielt und so weiter und so fort. Und in dieser Lage befinden wir uns jetzt gerade so, dass es sehr schwer ist, eine Prognose abzugeben, ob es tatsächlich ab 2032 zu einem tatsächlich, ja, vernünftigen Ausbau gekommen sein wird. Und vor allen Dingen stellt sich ja dann auch noch die Frage, wie dieser individuelle Rechtsanspruch durchgesetzt werden kann. Weil wir können natürlich nicht von einzelnen Frauen erwarten, dass nachdem die dann keinen Platz gefunden haben, sie dann auch noch irgendwen verklagen, durch diese Gerichtsverfahren noch durchgehen. Also so, ne? Du weißt, wovon ich spreche. Und wir haben vergleichbare Gesetze in anderen Ländern gehabt jetzt, in Großbritannien zum Beispiel, wo die Kolleginnen gesagt haben, naja, einerseits ist es schon gut, dass es jetzt endlich Gesetzesgrundlagen gibt, andererseits sind da natürlich auch sehr viele andere neue Player mit ins Feld gekommen. Es ist eh nicht passiert, dass das Geld irgendwie versackert ist oder an für verschiedene diverse andere auch wichtige Präventionsprojekte oder was auch immer ausgegeben wurde oder Täterarbeit damit finanziert wurde. Und das, also dadurch, dass wir ja quasi nicht nur von einem Ausbau von Frauenhausplätzen reden, sondern auch immer parallel Prävention, häusliche Gewalt mitdenken müssen, Ausbau von Täterarbeit, Hochrisikomanagement in Zusammenarbeit mit der Polizei. Das ist ja, das sind ja ganze Systeme, die und Behörden und Strukturen, die damit dranhängen, die gut zusammenarbeiten müssen und es an allen Stellen fehlt, ist die Gefahr natürlich sehr hoch, dass es jetzt auch wieder dazu führt, dass die Ressourcen am Ende nicht reichen werden und wir vielleicht irgendwie ein paar hundert mehr Frauenhausplätze haben, aber 12.000 sind halt 12.000.
Das ist eine unfassbare Zahl. Das ist absolut verrückt. Du hast gerade das Thema Sicherheit von Frauenhäusern angesprochen, also Security-Maßnahmen. Es kommt ja doch immer wieder vor, dass die Adressen rausgegeben werden. Womit wir jetzt auch schon bei meinem Lieblingsthema sind, familiengerichtliche Verfahren. Ich hatte neulich wieder einen Fall, da ist die Polizei im Frauenhaus gestanden und wollte die Kinder abholen zum Umgang mit dem Gewalttäter.
Ja, das ganze Thema Umgangskontakte im Kontext der Frauenhäuser ist ein ganz schwieriges und leidvolles Thema. Du weißt es von unzähligen Fallbeispielen. Wir wissen es von unzähligen Fallbeispielen, von denen uns die Mitarbeiterinnen berichten. Wir wissen es von den Berichten der Mütter. Wir wissen es zum Teil zum Glück auch durch Menschen, die sich professionell damit beschäftigen. Also zum Beispiel Wolfgang Hammer hat eine sehr gute Analyse hervorgelegt und zeigen können, wo da strukturell die Probleme sind und dass eben die Gefährdung extrem hoch ist. Sowohl für Frauen als auch für Kinder, dass es im Zuge dieser Umgangskontakte zu erneuter Gewalt gegen Frauen und Kinder kommt. Das, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, liegt es auf der Hand. Leider gibt es immer diesen Mythos, wir haben ja über verschiedene Mythen bereits geredet, wenn die Frau gegangen ist, ist die Gewalt ja beendet. Und das ist ein ganz gefährlicher Mythos, weil er im Prinzip dazu führt, dass eine Hochrisikophase und Hochgefährdungsphase für Frauen und Kinder nicht erkannt wird, nämlich die Nachtrennungszeit. Und wir wissen aus internationalen Studien, wir wissen aus deutschen Studien, dass das Risiko für Femizide und auch Infantizide im Kontext von Trennungen am allerhöchsten ist. Was ziemlich logisch ist, weil der Gewaltkreislauf, der ja aus Macht- und Kontrollverhalten über die andere Person besteht, sobald der unterbrochen wird und eine Person, die Frau sich traut, sozusagen diese Dynamik zu durchbrechen und damit ja ein Stück weit auch wieder ihre eigene Handlungsmacht und Souveränität für sich zu beanspruchen, das bringt ja sozusagen den Täter, nimmt den ja jeglichen Zugriff. Und da werden quasi die Kinder benutzt und instrumentalisiert, um weiterhin Macht und Kontrolle auszuüben. Das passiert auf unterschiedlichste Arten und Weisen, aber Gerichtsverfahren sind halt ein Prinzip oder ein Mechanismus, der sehr, sehr attraktiv ist für Männer, da quasi die Justiz für ihre Zwecke zu missbrauchen, auch die Behörden zu missbrauchen, um weiterhin Macht und Kontrolle ausüben zu können, eben über die gemeinsame Elternschaft und das vermeintliche Interesse an den gemeinsamen Kindern. Was wir wissen aus unfassbar vielen Fallbeispielen ist, dass die Väter sich vor der Trennung so gut wie gar nicht für die Kinder interessiert haben, keinerlei Sorgeverantwortung, Care-Verantwortung und so weiter übernommen haben. Sobald die Frau aber gegangen ist und sich entscheidet, ein eigenes ständiges Leben aufzubauen, auf einmal das vermeintliche Interesse an den Kindern sehr, sehr groß ist und die Väter, die sich vorher nicht interessiert haben, auf einmal die guten Väter sind.
Ja.
Und dringend und ständig und permanent Umgang haben möchten. Und das Gefährliche an diesen Umgängen ist, dass sie eben zu wenig mit Sicherheitskonzepten wirklich ausgestattet sind, dass die Kinder oft nicht gehört werden, ob und wann sie überhaupt Umgang haben möchten, in welchen Kontexten sie sich überhaupt sicher fühlen. Wir erleben immer wieder, dass im Kontext von Umgängen die Väter dann Geschenke machen, zum Beispiel auch technischer Art, digitale Endgeräte, mit denen sie dann digitale Gewaltformen, Tracking, Ortung und Überwachung, Frauenhausstandorte dadurch zum Beispiel dann bekannt werden und dann auf einmal die Täter vor der Tür stehen, über diese Devices, die sie den Kindern geschenkt haben, oder dann werden halt Tracker in Kuscheltiere für die Kinder eingebaut, oder dann findet halt bei Umgangskontakten, kommt der Vater halt so spät, dass die Mutter noch nicht weg ist und es zu Begegnungen kommt und er wieder herausfinden kann, was macht die denn, wo lebt die denn, oder dann haben wir das Problem, dass eben im Kontext von Jugendamtskontakten und Familiengerichtskontakten nicht ausgebildete oder zu wenig sensibilisierte Fachkräfte Daten weitergeben über Aufenthaltsstandorte, damit wieder erneut Frauen und Kinder gefährdet werden. Und dazu kommt dann noch die ganze psychische und emotionale Belastung der Kinder. Weil die merken natürlich auch, dass sie in dem Zusammenhang zu einem Spielball von Interessenskonflikten werden. Die kommen in riesige Loyalitätskonflikte. Sie sollen ständig irgendwem gegenüber irgendwie sagen, was sie jetzt eigentlich wollen. In der Situation, in der die meisten Kinder, mit denen ich spreche regelmäßig, die wirklich in Frauenhäusern vorübergehend leben, die wollen erstmal, dass die Gewalt aufhört und dass es der Mama wieder besser geht. Das ist das allererste, wenn ich mit den Kindern spreche und sie frage, und erzähl doch mal, jetzt bist du seit ein paar Wochen da, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's besser als vorher und ich sehe, dass es der Mama wieder besser geht. Und das ist sozusagen auch eine Schwierigkeit in der familienrechtlichen Situation, die wir aktuell haben, dass wir eben keine rechtliche Grundlage haben, die explizit häusliche Gewalt benennt im Familienrecht. Es gibt zwar Möglichkeiten, die Istanbul-Konvention und auch den Artikel 31 der Istanbul-Konvention, der eben sagt, es muss Sicherheit auch in Umgangskontakten gewährleistet werden, sowohl für die Mütter als auch für die Kinder. Das ist schon möglich, und Richterinnen, die für das Thema sensibilisiert sind, Familienrichterinnen, auch Jugendamtsmitarbeiterinnen, die sich damit auskennen, die wissen das und die können das auch in ihrer Rechtsprechung anwenden und die können dann zum Beispiel erstmal auch sagen, okay, wir brauchen jetzt hier erstmal temporär vielleicht keinen Umgang und einen Umgangsausschluss, bis die Situation sich beruhigt hat. Der Vater vielleicht an einem Täterarbeitsprogramm teilnimmt, Verantwortung übernimmt, es eine Tateinsicht gibt. Ne? Und auch dann können wir darüber reden, in dem Zusammenhang, wenn eine Verantwortungsübernahme stattgefunden hat, dass der Vater natürlich auch das Recht hat, weiterhin Umgang zu haben mit seinen Kindern. Aber für die Kinder ist es auch hochgradig widersprüchlich, was die verschiedenen Systeme da tun. Weil einerseits erleben sie ja, okay, meine Mama bekommt hier Unterstützung und Schutz und das, was der Papa gemacht hat und wie der sich verhalten hat, war nicht okay. Andererseits soll ich mit dem gleichen Papa mich jetzt jede Woche treffen, ohne dass der irgendwie jemals zu mir gesagt hat,
Entschuldigung? Ja.
Und das ist natürlich für die Kinder auch so, hä? Also wer hat denn jetzt hier recht? Was ist denn jetzt hier überhaupt passiert? Und das ist für die Kinder das Allerwichtigste. Und deswegen brauchen die eben auch eigene Ansprechpersonen und eigene professionelle Unterstützung, weil sie natürlich erstmal vor allen Dingen, um mit der ganzen Situation umzugehen, das verarbeiten zu können, die Gewalterlebnisse, die sie miterlebt haben, aber auch alles danach für sich selber eine logische Erzählung zu finden von was ist passiert, was ist meiner Mama passiert, was hat es mit mir gemacht, warum hat mein Papa das gemacht, warum ist es natürlich nicht okay und wo übernimmt mein Papa Verantwortung ist und kann sozusagen auch für mich wieder ein guter Vater werden, obwohl er sich nicht richtig verhalten hat. Also ich meine, wir bringen Kindern von sehr frühen Jahren bei, Gewalt ist nicht okay. Und dann erleben sie aber, naja, also im Kontext von Beziehungen anscheinend ja schon. Und da hat ja anscheinend das männliche Familienmitglied dann doch mehr zu entscheiden und zu sagen als das weibliche Familienmitglied. Und da haben wir dann natürlich auch das Problem der Identifikation, also der geschlechtlichen Identifikation der Kinder, ne? Weil sie werden halt groß mit einer Mutter, die versucht immer, sich angepasst zu verhalten, um sich zu schützen, um die Kinder zu schützen, die sich kontrollieren lässt, die sich einsperren lässt, die ihre Handys überwachen lässt und so weiter und so weiter. Und einem Vater, der halt das Machtwort spricht. Sie wissen nie, wenn der Papa nach Hause kommt, wie ist er heute drauf? Sie wissen nicht, wenn sie von der 5 in Mathe erzählen, ob dann vielleicht die Mama nachher Stress kriegt. Also da gibt's sozusagen ein permanentes Klima von Angst und Anspannung, die ja über viele, viele Jahre in den häuslichen Gewaltdynamiken und in den Paardynamiken existiert. Und dann ist natürlich der Moment, Hilfe und Unterstützung zu bekommen, ein ganz zentraler, eigentlich auch toller Lernmoment für Kinder im Sinne von, es gibt eine gesellschaftliche Verantwortungsübernahme, es gibt ein Hilfesystem, es gibt Professionelle, die mich unterstützen können und die das Potenzial haben, eben auch diese transgenerationalen Gewaltkreisläufe, von denen wir ja auch wissen, dass Kinder, die miterlebt haben, wie Gewalt in der Familie stattfindet und wie das für sie ja auch häufig eine Normalität ist, ne? Die kommen ja nicht irgendwo hin und sagen, hallo, ich bin ein betroffenes Kind von häuslicher Gewalt, bitte starte jetzt die Interventionskette. Also das Problem haben wir ja dann auch noch, ne? Dass sozusagen für die das erstmal alles auch Normalität ist, was sie kennengelernt haben zu Hause und die ja dann auch erstmal wieder lernen müssen oder mitbekommen müssen, dass es eben nicht normal ist, dass zu Hause gedroht wird, dass kontrolliert wird, dass überwacht wird, dass geschrien wird, dass psychische Gewalt ausgeübt wird. Und das sind ja zum Teil dann auch Gewaltformen, also die sich überschneiden. Ja, also Miterleben von Partnerschaftsgewalt. Wir wissen jetzt im Kinderschutzkontext eigentlich nicht so genau, wo wir das einzusortieren haben. Wenn wir uns jetzt die klassischen Formen von Kindeswohlgefährdung angucken, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung und wo genau ist da jetzt die Zeugenschaft von Partnerschaftsgewalt? Man könnte sagen, ne, es ist eine Form von psychischer Gewalt. Man könnte genauso sagen, es führt zur Vernachlässigung, weil wenn sozusagen, ne, Eltern permanent miteinander zu diesen Themen im Konflikt sind, ja, wo ist dann die Aufmerksamkeit sozusagen für die Kinder und die Bedürfnisse der Kinder. Aber ich würde eben immer dafür plädieren zu sagen, es ist eigentlich nochmal eine ganz eigene Art auch von Kindeswohlgefährdung oder potenzieller Kindeswohlgefährdung, weil es Gewaltformen zum Teil gibt, die eben ja in der Beziehung auch schon bei sehr, sehr kleinen Kindern stattfinden, die ich mir, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, gar nicht vorstellen konnte. Also mir berichten dann Frauenhausleitungen von Bewohnerinnen, die zu ihm gekommen sind mit sehr, sehr kleinen Kindern, Babys, Säuglingen und erzählen, ja, also zum Sex hat mich mein Ehemann eigentlich regelmäßig darüber gezwungen, dass er halt immer unser Baby über die brennende Herdplatte gehalten hat.
Wahnsinn.
Und das, ne, also das sind schon so, selbst für uns, die wir uns sozusagen Tag ja. ein, Tag aus mit Gewalt an Kindern beschäftigen, sind es Fallbeispiele, die wir uns einfach nicht vorstellen können und Gewaltformen, die wir uns nicht vorstellen können. Und wo eben leider ja auch statistisch gesehen die Betroffenheit von jungen Frauen, jungen Müttern und in dieser besonders vulnerablen Phase für jede Frau, wenn sie Mutter wird, Schwangerschaft, Kleinkindversorgung, jede Partnerschaft, wissen wir alle, verändert sich dadurch. Aber in dieser Zeit ist das Gefährdungsrisiko unfassbar groß und bereits Baby und Säuglinge erleben das mit, erleben die Anspannung der Mutter mit. Und wir haben eben auch Psychologinnen, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, die sehr gut zeigen können, was das schon mit den kleinsten Säuglingen macht, wie die Schlafstörungen entwickeln, wie die Gedeihstörungen entwickeln. Und dass eben zum Teil diese Formen von Gewalt an der primären Bezugs- und Bindungsperson der Mutter, auf die sie ja unfassbar angewiesen sind, für die Kinder sich fast noch sozusagen von den Auswirkungen her krasser anfühlt und bedrohlich und lebensbedrohlicher als jetzt eine eigene körperliche Gewalterfahrung, weil nichts sicher ist, weil die Person, mit der sie sich ja auch erstmal im Säuglingsalter symbiotisch als eins verstehen, in permanenter Gefahr und Angst und Anspannung ist. Das überträgt sich ja aufs Nervensystem der Kinder, ne? Das überträgt sich auf, die können nicht ihre altersgemäßen Entwicklungsschritte machen. Die sind sozusagen ja dann auch in permanenter Anspannung. Und dadurch haben wir quasi posttraumatische Belastungsstörungen, ne? Die zu Entwicklungsverzögerungen führen und so weiter. Und dann haben wir eben eine, ja, geschlechtstypische Rollen, Übernahme, kann man sagen, jetzt bei den Kindern, dass natürlich die Mädchen sich tendenziell stärker mit dem Betroffenen und mit der Mutter identifizieren, dass die Jungs sich tendenziell stärker am Vater orientieren und dass wir dann im Verlauf von Leben und Lebenszyklen sehen, dass die Mädchen später Betroffene werden und die Jungs später Täter werden. Und da kommt eben das ganze Thema Prävention auch mit ins Spiel. Wir müssen dringend, finde ich, genau diesen Kindern die beste Versorgung geben, die wir uns nur vorstellen können, wenn wir es wirklich ernst meinen und sagen, wir wollen Gewalt gegen Frauen, wir wollen Gewalt gegen Kinder verhindern. Da müssen wir mit diesen Kindern arbeiten, da müssen wir die bestmöglich unterstützen und dann dürfen wir sie nicht in Umgänge zu Umgangskontakten zwingen, die sie unter Umständen nicht wollen, die sie in noch viel schwierigere Loyalitätskonflikte zwingen, wo sie permanent gegenüber Institutionen, die sie nicht verstehen, die ihnen kein Mensch erklärt, gegenüber wildfremden Menschen irgendwie Position beziehen müssen, wo sie sich dann immer fragen, ja, wenn ich jetzt das sage, ist es dann gut für die Mama? Wenn ich jetzt das sage, wird dann der Papa sauer? Was wollen jetzt die, dass ich jetzt hier sage? Also das ist denen ja sehr sehr bewusst, dass, ne, wenn Verfahrensbeiständinnen mit ihnen reden, wenn Richterinnen mit ihnen reden, wenn Gutachterinnen mit ihnen reden, das sind immer wieder wildfremde Personen aus Kontexten, die sie nicht kennen, zu denen sie keine Beziehungen haben, mit denen sie über was reden sollen, was bisher eigentlich immer ein familiäres Tabuthema war. Also es ist eine Anforderung an Kinder, die ist unfassbar hoch.
Juliane, du bist jetzt so durchgaloppiert durch alle Themen und hast alle Fragen, die ich schon jetzt vorformuliert hatte, gedanklich alle auch schon beantwortet.
Ja, sorry, war jetzt
was
so ein wilder Ritt, ne?
Bitte für eine krasse Frau. Ich möchte eine Sache noch kurz unterstreichen. Zu dem Miterleben der Gewalt. Es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass auch Gewalt in der Schwangerschaft bereits einen massiven Effekt auf das ungeborene Kind haben, durch die permanente Stresshormonausschüttung im Körper der Mutter, das sich eins zu eins überträgt auf das Baby. Das bedeutet, Gewalt gegen eine schwangere Frau ist eine akute Kindeswohlgefährdung in dem Fall. Und wenn man dann sieht, dass diese Frauen ihr Kind zur Welt bringen und es dann vors Familiengericht geht und es dann Kontakte gibt zu dem Täter, das muss ein für alle Mal aufhören. Und ich will das wirklich nur noch mal unterstreichen, du hast das gerade gesagt. Diese Kinder, die da rauskommen, also erstmal weg vom Täter, die wollen erstmal Ruhe, die wollen erstmal Sicherheit, die wollen, dass Mama wieder lacht. Die wollen, dass die Anspannung von Mama abfällt. Und diese Ruhe, wo auch jeder Mensch, der sich jetzt nicht unbedingt mit Traumafolgestörungen auskennt, aber wo jetzt jeder halbwegs normale, gesunde, empathische Mensch sagen würde, es ist total logisch, dass wenn du aus einer Hochkrisensituation rauskommst, dass du erstmal zur Ruhe kommen musst. Und dann geht wahrscheinlich der Durchschnittsdeutsche auch davon aus, na ja klar, wenn eine Frau mit ihren Kindern ins Frauenhaus geht, dann hat sie ja erstmal diese Ruhe. Und dann ist da der Support und dann gibt es Therapie. Und diese Ruhe gibt es aber nicht. Du hast es gerade schon angesprochen. Dann kommen dann die Verfahren und Umgang und dann kommt die Verfahrensbeiständin ins Haus und die Richterin hört auch nochmal an, wenn man Pech hat, ein Gutachten. Und diese Verfahren gehen ja teilweise über Jahre. Es gibt kein Recht, das Kinder schützt, dass sie vor familiengerichtlichen Verfahren auch geschützt werden. Also wenn ein Vater, Täter immer und immer wieder neue Anträge stellt, dann laufen diese Verfahren. Das heißt, diese Ruhe, die so dringend zur Heilung nötig ist, die gibt es in unserem System nicht. Und das muss der Politik klar sein und das muss auch der Gesellschaft klar sein. Und was auch so perfide ist, schon Kinder im Kindergarten bekommen beigebracht, ein Nein ist ein Nein, das ist meine Grenze und das hat zu gelten. Schlagen ist nicht in Ordnung. Und dann kommt, wenn wir Pech haben, ein System und verwässert diese Botschaft und sagt, ja, grundsätzlich ist Gewalt nicht okay, aber wenn es der Papa ist, dann hat er trotzdem das Recht, euch zu sehen. Und dann muss die Mama sich trotzdem immer wieder mit dem rumschlagen. Und dann kommen die Kinder ins Teenageralter, dann sehen wir manchmal diese Effekte mit der Loyalisierung, mit dem Täter, weil der Täter Macht hat. Und wie du es gerade schon angesprochen hast, gerade Jungs, die sehen das, die schauen sich das ab, die merken, der Papa hat so verkackt, der hat uns tyrannisiert. Wer Gewalt ausübt, hat mehr Macht und mehr Stärke. Und ich möchte ja stark sein in meinem Leben. Ich möchte kein Opfer sein, also werde ich wie der Täter. Und das sind psychologische Mechanismen, über die sich auch so viele im System nicht im Klaren sind. Und es macht mich rasend vor Wut, wie dieser Staat teilweise durch seine grandiose Unfähigkeit schon die nächste Generation von Tätern heranzieht. Und das muss, glaube ich, auch nochmal ganz dringend in die Köpfe. Es muss stringent klar sein, Gewalt ist nicht okay. Und an der Stelle machen wir einen Punkt. Und es ist scheißegal, ob du deine DNA in diesem Kind drin hast. Wenn du Gewalt ausübst und eine Familie tyrannisiert hast, dann hast du nichts mehr zu melden. Und dieses du hast nichts mehr zu melden, das fehlt.
Ja, es ist eben juristisch gesehen natürlich auch eine schwierige Abwägung immer von Elternrechten, Kinderrechten und Schutzrechten der Mutter. Also es gibt, finde ich, ein ganz gutes Bild von so drei Planeten. Wir haben irgendwie den Gewaltschutzplanet, wir haben den Kinderschutzplanet und dann haben wir den Umgang ist das Heiligste, das ist ein Elternrecht, ne? Das steht im Grundgesetz und mein Kind gehört mir und das darf ich sehen, wann ich will und wie ich will und so weiter und so weiter. Und diese drei Planeten, die schwirren irgendwie so vor sich hin und sind halt in den Systemen in seltensten Fällen synchronisiert oder irgendwie aufeinander abgestimmt. Und dann haben wir eben Systeme, die mitunter widersprüchlichste Logiken haben, ne? Dann haben wir das Thema Allparteilichkeit von Jugendämtern und so weiter gegenüber der vermeintlich schlimmen Parteilichkeit in Frauenhäusern und Frauenschutzeinrichtungen, ne? Der kombinierten Parteilichkeit ja meist, weil wir haben ja Mitarbeiterinnen, die sehen die Frau in ihrer Rolle als Frau und als Betroffene, und dann haben wir Mitarbeiterinnen, die sehen sehr wohl die Interessen der Kinder und die müssen auch nicht immer die gleichen sein wie die der Mutter, die können sich durchaus ausunterscheiden, ne? Also da haben wir schon den Blick auf beide, aber die wesentliche Erkenntnis, dass Kinderschutz und Frauenschutz zusammengehören, das ist eine, die mir zum Teil auch in den Diskursen der Kinder- und Jugendhilfe doch zu sehr fehlt, weil wir da zu wenig diesen geschlechtsspezifischen Aspekt auch haben. Da die Kinder, alle wollen die Kinder schützen, da sind wir uns, glaube ich, dann doch irgendwie gesellschaftlich einig. Aber was genau das bedeutet und dass wir dabei die Frage von Geschlecht und geschlechtsspezifischer Gewalt nicht ausblenden können, das ist doch ein Stück weit noch sehr, sehr unterrepräsentiert, habe ich manchmal den Eindruck. Und gerade eben sehr kleine Kinder, und ich hatte es vorhin gesagt, ne, die Prävalenzen sind in dem Alter, wo die Kinder im Kleinkind, im Säuglingsalter sind, eben besonders hoch. Und da können sie noch nicht sagen, was sie wollen. Sind sie zum Teil vielleicht einfach auf nonverbale Kommunikationswege und sehr geschulte professionelle Fachkräfte angewiesen, die überhaupt, ne, das Beziehungs- und Bindungsverhalten der Kinder analysieren und deuten können, die auch Mangelware sind sozusagen, ne, angewiesen. Und diese Verbindung von manchmal ist der beste Kinderschutz, die Frau zu schützen, die wird halt häufig nicht gemacht, ne? Und die Frage eben auch von Kindeswohl in dem Zusammenhang, also das ist auch den wenigsten bewusst, aber die Istanbul-Konvention spricht an vielen, vielen Stellen von den Kinderrechten und vom Kindeswohl und macht genau diese Verbindung und sagt, wir können das Kindeswohl nur dann schützen und in den Blick nehmen, wenn wir uns anschauen, wie geht's der Mutter, gerade bei sehr, sehr jungen Kindern. Und ich meine, es wäre schön, wenn wir in einer Welt leben würden, in der Kinder und auch Säuglinge und Babys und Kleinkinder in Beziehungsformen groß werden, wo es irgendwie gleichwertige und gleichberechtigte Elternschaft gibt. Aber
Da sind wir noch ein paar Jahrzehnte.
Da sind die Studienlage auch was ganz anderes sozusagen. Ne? Und ja, wie du eben sagst, dieses zur Ruhe kommen ist derzeit nicht möglich. Die Frau ist gerade mal 1-2 Wochen im Frauenhaus. Und das ist kein, muss man auch immer noch mal dazu sagen, das ist nicht ein Luxushotel. Also die meisten Frauenhäuser, in denen ich war, also ich sagte, die einfach weil zu wenig Geld im System ist, die sehen ramponierter aus als jede, keine Ahnung, Jugendfreizeiteinrichtung, in der ich irgendwie mit 15 war. Also das, wir reden irgendwie nicht von einem schickimicki Apartments mit irgendwie Rückzugsmöglichkeiten oder irgendwas, ne? Das ist natürlich dann häufig auch verbunden für die Frauen damit, dass sie weit weg müssen von ihren Wohnorten, weil sie eben nicht in der Nähe Schutz finden oder weil in der Nähe das zu riskant wäre, dem Täter zu begegnen und so weiter. Da werden natürlich sowohl die Frauen als auch die Kinder auch erstmal aus ihren Herkunftskontexten Kontexten gerissen. Und genau, es dauert keine ein, zwei Wochen, dann ist sozusagen das erste Schreiben vom Jugendamt oder vielleicht sogar schon vom Familiengericht da. Und die Frau ist noch nicht mal angekommen und sich darüber klar geworden, will ich jetzt hier bleiben? Gibt's hier eine gute Schule? Gibt's hier eine gute Kita? Was mache ich mit meinen Kindern? Ist vielleicht noch nicht mal in irgendwie gesundheitlich versorgt. Und dann muss sie sich bereits sozusagen mit diesen Themen befassen. Und das, die Schwierigkeit, die wir dann an der Stelle haben, ist, dass natürlich aus psychosozialer Sicht die Beraterin in den Frauenhäusern auf Seiten der Frau sagen, du musst erstmal zur Ruhe kommen. Und andererseits haben wir aber eine juristische Maschinerie und eine Behördenmaschinerie, die in Gang gesetzt wird, die, wo es darum geht, der Vater hat Aufenthaltsbestimmungsrecht, ne, wenn bei gemeinsamem Sorgerecht, muss der wissen, wo die Frau ist. Ja, soll die vorher um Erlaubnis bitten? Ich habe übrigens vor, ins Frauenhaus zu gehen. Kannst du mir mal bitte unterschreiben, dass ich meine Kinder mitnehmen darf? Das kann sie, macht sie natürlich nicht. Dann würde sie ja sozusagen, dann könnte sie ihren Plan, sich selber und die Kinder zu schützen, ja vergessen. Aber dann ist natürlich häufig der Erste, der die Geschichte erzählt, der Vater.
Und es ist auch dann, wie viele Anzeigen wegen Kindesentziehung, Kindesentführung es da dann auch gibt, der dann ja auch erstmal nachgegangen wird, ne?
Ganz genau. Es ist irre. Und dann haben wir erstmal den Vorwurf der Kindesentziehung. Der Vater geht zum Jugendamt und sagt, was ist hier los? Wo sind meine Kinder? Die Frau ist einfach weg. Ich weiß nicht, wo einfach meine Kinder sind. Mhm. Macht riesig Rabatz sozusagen, ne? Und natürlich ist dann jede nicht sensibilisierte und für das Thema geschulte Fachkraft erstmal so, also das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Dem gehen wir jetzt mal nach. Also Kindesentziehung, ne? Das ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema. Und da sind wir jetzt auch in der Verantwortung, staatliches Wächteramt und so weiter. Ja, das Problem ist auch da wieder, wenn wir es mit Fachkräften zu tun haben, die nicht sensibilisiert sind für Täterstrategien zum Beispiel, ne, die nicht wissen, dass das also häufig sehr eloquente Männer sind, sehr erfolgreiche Männer, die es gewohnt sind, öffentlich zu sprechen, die sich sehr gut darum bemühen können, einen kompetenten Anwalt zu finden, die sehr schlau darin sind, sich beraten zu lassen und die richtigen Hilfe- und Infrastrukturangebote zu finden, die sich sehr gut ausdrücken können und die dann als allererstes die Geschichte erzählen, naja, sie ist ja, was weiß ich, ne, psychisch gestört oder sie hat ja schon immer die Kinder nicht vernünftig erzählt oder im Griff gehabt oder sie hat ja und so weiter und so weiter. Dann haben wir als erste Geschichte gegenüber den Behörden diese Täternarrative. Und die Frau ist dann immer diejenige, die sich dazu dann erst im zweiten Schritt verhalten muss und die damit schon mal in der schwierigeren Situation ist, ne? Und wenn wir dann noch in einem Kontext sind, wo wir es irgendwie mit einem weißen, biodeutschen Cis-Mann zu tun haben und einer migrantisierten Frau, die vielleicht noch aufenthaltsrechtlich abhängig ist, die deutsche Sprache nicht als Muttersprache gelernt hat. Da haben wir das gesamte Machtgefälle, intersektional, auch in allen Facetten mit dabei. Und dann ist die Frage, wem geglaubt wird.
Richtig. Und in den meisten Fällen ist es ja dann auch so, dass die Mutter mittlerweile psychisch auf jeden Fall krank ist, weil dieser Mann sie krank gemacht hat in den letzten Jahren. Nur er stellt es so hin, als sei sie erziehungsunfähig. Nee, sie ist einfach nur Gewaltbetroffene, braucht ordentliche Unterstützung und ist auf jeden Fall kein Grund, die Kinder wegzunehmen. Und was, glaube ich, auch vielen Menschen nicht klar ist, du hast es gerade schon angeteasert, die ist dann mit den Kindern da, dann muss sie nach einer neuen Kita, nach einer neuen Schule gucken und bei einem gemeinsamen Sorgerecht brauchst du natürlich für eine Ummeldung die Unterschrift des anderen Sorgeberechtigten. Und dann muss die Frau dann erstmal zu Gericht und dann die Unterschrift ersetzen lassen. Sie kommt nicht um die Juristerei rum. Und das ist so krass. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, aus sowas rauszugehen, so einer massiven Gewalt und dann direkt in diese Mühlen der Justiz reingezwungen zu werden. Ich wäre daran kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wie diese Frauen das schaffen. Das kostet so unfassbar viel Kraft. Und ich möchte jetzt an der Stelle Werbung machen. Liebe ZuhörerInnen, gehen Sie doch bitte mal auf frauenhauskoordinierung.de. Da gibt es eine neue Handreichung. Eine Arbeitshilfe mit dem schönen Titel Begleiten, Bestärken, Beschützen. Gerichtliche Verfahren und Frauengewaltschutz. Was Fachkräfte zu Gewaltschutz, Familienrecht und Kinderschutz bei häuslicher Gewalt wissen sollten. Und das können Sie sich kostenlos runterladen. Nochmal frauenhauskoordinierung.de. Wir machen es auch nochmal in die Shownotes rein. ganz wichtig und ich hoffe, dass das jetzt ganz frisch raus, 9.2.26, und ich hoffe einfach nur, dass das Schule macht und dass das in die Behörden kommt und dass das in die Justiz kommt und dass dieses Basisfaktenwissen Deutschland durchdringt, damit wir endlich mal an dem Punkt sind, dass wir eben nicht immer nur punktuell dieses Fachwissen haben und dass wir irgendwann auch wegkommen von diesem ewigen, ich weiß gar nicht, wer es als erstes gesagt hat, unsere liebe Katinka Beckmann sagt das ja immer, Kinderschutz ist Glückssache in Deutschland und eine Sache der Postleitzahl, eine Sache des Wohnorts. Und das sollte natürlich bei einem Staat wie Deutschland nicht der Fall sein. Und ich möchte, dass wir da irgendwann an den Punkt kommen, dass wir flächendeckend eine Garantie auf funktionierenden Gewaltschutz haben. Ganz besonders für Frauen und Kinder. Und für diejenigen, die sagen, Männer werden auch Opfer. Ja, wissen wir. Wir haben hier trotzdem ein massives Geschlechterungleichgewicht und das darf man so stehen lassen. Ich erinnere mich dran, ein Mann, der Täterarbeit macht seit vielen, vielen Jahrzehnten, der hat zu mir mal gesagt, sondern ich habe so die Schnauze voll, wenn dann immer das so gegenübergestellt wird, ja. Wenn dann ein Mann vor mir steht und sagt, ich habe häusliche Gewalt erlebt, so, dann reden wir irgendwie von einer leicht geröteten Wange, weil es dann mal eine Ohrfeige gab und die Frauen liegen mit gebrochenen Kiefern im Krankenhaus, wenn sie von häuslicher Gewalt berichten. It's not the same. Und das muss, glaube ich, auch nochmal. Und was du gerade auch erwähnt hast, das wird mir jetzt wieder schlaflose Nächte bereiten, aber ich finde, wir müssen drüber reden, dass dann Kinder genutzt werden, um ihr Anrecht auf Sex durchzusetzen, indem dann Kinder auch gequält werden mitunter. Das sind Ausmaße von Gewalt. Ich habe so die Schnauze voll. Und wenn solche Frauen aus sowas rausgehen, dann haben sie einfach nur Schutz und Ruhe verdient, dass sie wieder in ihre Würde und ihre Kraft kommen. Und liebe Juliane, ich möchte mich wirklich von Herzen bedanken für die tolle Arbeit, die ihr macht. Ich wünsche dir weiterhin starke Nerven im Umgang mit der Politik.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also was mir wichtig ist, ist, dass wir auch im Kinderschutz geschlechterspezifische Aspekte und Gewalt gegen Frauen mitdenken und dass wir das zusammendenken und nicht gegeneinander irgendwie gegeneinander ausspielen, Frauenschutz oder Kinderschutz, sondern es gehört untrennbar zusammen in diesen Konstellationen, wenn es um Partnerschaftsgewalt und häusliche Gewalt geht. Und da werden die Kinder, sind en gros am allerbesten geschützt, wenn die Mutter geschützt ist und es der Mutter gut geht. Und wir brauchen Instrumente, auf die wir uns alle gemeinsam verständigen und auch ein Fachwissen, was wir alle gemeinsam teilen, was ein Sicherheits- und Gefährdungsmanagement und Risikoscreening bei Nachtrennungen beinhaltet. Und was vor allen Dingen zuallererst ein Aussetzen und Beendigung der Gewalt und eine väterliche Verantwortungsübernahme als Voraussetzung für weitere Kontakte zwischen den Eltern, zwischen dem Vater und den Kindern als Voraussetzung hat. Wir sagen nicht, der Vater darf seine Kinder nie wiedersehen. Aber es muss sozusagen was passieren im Sinne von Täterarbeit als Voraussetzung. Und das ist ganz wichtig auch für die Kinder zu sehen, da ist was passiert und der Papa hat Verantwortung übernommen. Und das ist sozusagen der Schritt, aufgrund dessen dann auch die Beziehungen anders weitergestaltet werden können, weil nur so wird die Gewalt unterbrochen. Und für Kinderschutzfachkräfte kann ich immer noch mal sehr empfehlen, wir haben ein Fachkräfteportal entwickelt, das heißt www.sicher-aufwachsen.org. Und da haben wir versucht, für pädagogische Fachkräfte sammeln wir sozusagen bundesweit gute Materialien, Arbeitsmaterialien. Wie kann ich mit Kindern unterschiedlichen Alters über das Thema häusliche Gewalt sprechen? Wie kann ich es zum Beispiel auch im Kita-Kontext, im Kontext von Schulsozialarbeit, im Kontext von Familienberatung, überall, frühe Hilfen, Hebammen, ne? Es gibt so viele Professionen, die potenziell mit Betroffenen in Kontakt sind und die potenziell auch Unterstützungsangebote mit Blick auf die Kinder liefern können. Da versuchen wir immer wieder so Anregungen zu geben und einfach auch das Wissen, was bereits da ist und tolle und gute Praxisansätze einfach auch bekannter zu machen. Und dazu kann ich nur einladen, das auch mit zu benutzen, dieses Fachkräfteportal und diesen Schatz an qualitativ guten Materialien, die da auch hilfreich sein können in der Arbeit. Weil es ja auch immer die Frage ist, von spreche ich das an oder nicht.
Liebe Juliane, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Es war wirklich, ich wusste, dass die Folge großartig wird. Vielleicht verschicken wir die Links mal. Wir machen dann einfach so mal einen E-Mail-Verteiler und dann schicken wir die mal an alle, wo wir denken, ihr braucht noch ein bisschen Hintergrundwissen. Liebe ZuhörerInnen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.